Warum schlafen wir überhaupt? Was passiert bei Schlafentzug in unserem Körper? Wie kann man seine innere Uhr wieder richtig einstellen? Und was hilft gegen Schnarchen? Fragen satt, aber wie heißt es so schön? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Dumm sterben wollen wir nicht und aber auch nicht am Schlafmangel wollen wir sterben. Daher richten sich alle Fragen an einen Mann. Er ist aus Köln, er heißt Dr. Lennart Knaack und ist unser Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Guten Abend.
Ja, ich grüße Sie. Hallo.
Herr Knaack, ich habe wirklich lange an der Einstiegsfrage gesessen. Haben Sie heute Nacht gut geschlafen?
Heute Nacht habe ich gut geschlafen. Die Nächte davor habe ich schlecht geschlafen, weil ich krank war. Ja, ich hatte einen Infekt. Aber die Nacht war erschöpft, also ein richtiges Erschöpfungsschlaf-ähnliches Konstrukt. Ich war kaputt. Bin heute Morgen dann um 7:30 aufgewacht und fühlte mich immer noch nicht richtig fit. Nee.
Wie viele Stunden schlafen Sie so in der Nacht?
Wenn ich arbeite in der Woche, also wenn ich Nachtdienst habe, das habe ich so 1 bis 2 Mal die Woche, dann 4 Stunden bis 4,5 Stunden die Nacht. Dann hatte ich noch mal ein Mittagsschläfchen, weil ich mich nachts auch um die Patienten kümmern muss. Sonst würde ich so sagen, reichen mir 7 Stunden aus.
Charlotte Mayhoff aus der Nachrichtenredaktion, wie lange schläfst du so nachts?
Also wenn es gut läuft, 7 Stunden.
Sieben Stunden und dann bist du auch fit?
Dann, das ist perfekt.
Hast du Einschlafprobleme?
Eigentlich ganz selten und tatsächlich vorgestern habe ich praktisch nicht geschlafen. Ich habe dann um 4 Uhr in der Nacht es aufgegeben, bin dann aufgestanden und habe noch eine E-Mail und einen Brief geschrieben, den ich noch zu schreiben hatte und war dann um 5:30 so fertig, 5:30 am Morgen, dass ich dann einschlafen konnte. Das ist mir schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr passiert.
Ich baue jetzt auch nicht, welche Gründe.
Ja, das frage ich mich, Digga, war irgendwie. Man sagt immer, es ist also Vollmond
ja,
und so.
Ja, ich muss ja schmunzeln. Das ist ja so eine ganz interessante Sache, damit werde ich ja nicht auch immer konfrontiert. Also wir hatten ja in der Tat, glaube ich, gestern oder vorgestern Vollmond und da war der Mond natürlich auch noch, glaube ich, so nah der Erde. Wie lange nicht? Glaube ich, noch 30.000 Kilometer dichter dran. Es war richtig hell, das hat man überall sehen können, wenn keine Wolken da waren. Man hat das mal untersucht, also wirklich systematisch untersucht, ob der Vollmond wirklich den Schlaf stört. Und man hat das, wenn man es richtig wissenschaftlich angeht, nicht nachweisen können. Dennoch ist es so, dass es natürlich Effekte gibt, ne? Wenn Sie ohne Gardinen schlafen oder wenn sie draußen waren, das Licht, das Mondlicht ist enorm hell und zum Teil viel heller als irgendeine Zimmerlampe, nicht? Und das macht uns wach, ne?
Herr Knaack, ich habe Ihnen vor der Sendung schon Daniel Stender vorgestellt. Der ist mit bei uns,
hallo,
im Studio,
ja, genau.
Online-Redakteur, und Sie haben gesagt, oh, Sie sehen aber ganz schön müde aus.
Ja. Was eigentlich gar nicht sein kann, weil ich eigentlich ganz gut schlafe, aber ich habe auch gleich eine Frage, und zwar, ich schlafe zurzeit, wir haben so eine Art Schichtrhythmus hier und das ist natürlich manchmal geht es sehr früh morgens los und manchmal erst so am frühen Nachmittag. Und ja, es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, das wirkt sich sehr aus. Und zurzeit habe ich so die Nachmittagsschicht und ich schlafe irgendwie so, ist auch so eine Art Erschöpfungsschlaf. Aber ich schlafe gut. Trotzdem, welchen Einfluss hat das, dieser Schichtrhythmus auf den Schlaf?
Einen gigantischen.
Das ist das Schlimmste, was man machen kann, oder?
Ja, das ist, sagen wir mal so. Wir leben ja momentan in einer Gesellschaft, wo es ein bisschen problematisch ist. Wir sind auf Schichtdienstarbeit angewiesen. Die ganze Industrie funktioniert natürlich nur damit, was wir an Zwei-Schicht-, Dreischichtdienstsystem haben. Das ist wohl auch nicht zu umgehen. Aber dennoch hat sich in den letzten Jahren doch die Einstellung dem Schichtdienst gegenüber sehr geändert. Die Chronobiologen, also es sind die Wissenschaftler, die sich mit den Tagesrhythmen beschäftigen, wie zum Beispiel der Herr Zülay das gemacht hat oder auch noch macht in Regensburg, die haben systematisch auch untersucht, welche Prozesse sich verändern. Und wir sind einfach, das muss man sagen, biologisch gesehen sind wir tagaktiv. Und wir sind eigentlich nicht für Nachtarbeit geschafft. Und Nachtarbeit, das hat man auch gezeigt, belastet unseren Körper wesentlich mehr als die Arbeit am Tage. Und dieses Problem ist natürlich etwas, was nach einer längeren Schichtdienstarbeit auf jeden zukommt. Natürlich mehr die Leute, die Nachtdienst machen, aber das kann schon einen Einfluss haben. Es gibt Menschen, die sind sehr empfindlich, die schon nach wenigen Monaten oder Jahren darauf reagieren. Dann gibt es Leute, die machen das 17 Jahre und sagen, es ist noch alles in Ordnung.
Ist es dann eher so, dass man sagt, wäre es idealer, wenn derjenige, der die Nachtschicht macht, permanent die Nachtschicht macht, oder ist das völlig fatal?
Nee, das ist eigentlich nicht das, was man jetzt sagt, denn man versucht eher schnell rotierende Schichten zu machen.
Okay.
Also wie das früher so üblich war, dass dann die Nachtschwestern 10 Nachtschichten hintereinander gemacht haben, ist relativ tödlich, weil dann ändert sich der Biorhythmus, also der Schlafrhythmus ändert sich. Wir müssen überlegen, wir haben eine innere Uhr. Die innere Uhr ist auch nicht 24 Stunden synchron und all diese Sachen, die laufen da nicht im Takt. Vielleicht reden wir nachher nochmal drüber, wenn es über Schlafregulation vielleicht geht. Aber diese innere
Bestimmt.
Uhr, ja, was eine sehr spannende Sache ist, denn viele schlafgestörte Menschen haben nicht das Problem, dass sie mit ihrer inneren Uhr nicht mehr klarkommen.
Wir merken, wir scharen alle schon mit den Hufen. Wir haben jede Menge Fragen, aber wir wollen nicht unter uns bleiben, sondern Sie vor dem Radio oder vor dem Rechner können aktiv in die Sendung eingreifen. Daniel, du hast eine Frage eingerichtet bei Facebook, worauf man
ja, das ist eine
antworten
sehr,
kann.
Verzeihung, das ist eine sehr simple Frage. Sie lautet, habt ihr Fragen an den Schlafexperten? Und jetzt, also wer Fragen hat, her damit.
Herr Knack, jetzt haben wir Sie schon ein bisschen gehört. Wir würden Sie ein bisschen noch vorstellen. Sie sind geboren am?
Am 27.06.1965 in Langenhagen bei Hannover.
Eule oder Lerche?
Ich bin eher eine Lerche.
Was sagt man, sind die Deutschen mehr Lerchen oder mehr Eulen?
Oh, da bin ich jetzt überfragt. Das weiß ich gar nicht genau, aber ich denke mal, dass die meisten Leute, die ich kenne, eher Lerchen sind, die eher doch eher früh morgens aufstehen und dann aktiv sind und also das ist schon, da ist eine Eule, ne?
Nein, eigentlich ist hier eher eine Frage zu Lerche oder Eule, also ich kann es bedenken, aber
okay, ich will
früh oder spät aufstehe.
Alles klar.
Ja, es geht okay. Um die Vögel, die morgens Lärm machen, ne? Oder abends, das ist sehr bildlich gesprochen.
Gecheckt.
Ja. Ab wann merkt man oder ab wann haben Sie gemerkt, dass Sie sich unbedingt der Schlafforschung widmen wollen?
Ja, war zufällig ist das entstanden, aber eine tolle Sache. Ich habe in Marburg studiert an der Philipps-Universität und bin dann im Rahmen meiner Ausbildung dann auf die inneren Stationen gekommen, wo auch Patienten behandelt wurden. Das war relativ neu zu dem Zeitpunkt. In Deutschland gab es noch nicht viele Zentren, die Schlafstörungen behandeln und diagnostizieren. Und mein Oberarzt, mit dem ich nun jeden Tag Kontakt hatte, war der Professor Hermann Peter. Das muss man sagen, er ist jetzt leider verstorben vor 2 Jahren und viel zu früh. Aber er hat die Schlafmedizin in Deutschland entscheidend mitgeprägt und er hat mich dann mitgenommen ins Schlaflabor, hat mir das gezeigt und für mich war das immer eine ganz skurrile Sache. Ich hatte Patienten nachmittags aufgenommen auf Stationen und die verschwanden dann abends in irgendeiner Kammer oder in einem Labor, wo ich nie wusste, wo das richtig lag und kam am nächsten Morgen wieder und die waren dann nach wenigen Nächten, waren sie dann morgens fit, ausgeruht, hatten keine Blutdruckprobleme mehr und das hat mich natürlich interessiert. Als er mich dann mitgenommen hat in dieses Zeitreihenlabor, ich bin ja so ein Science-Fiction-Fan, also Star-Trek-Fan und Raumschiff Orion, ja, so die Sachen, wo wir dann in die Kinos gegangen sind und uns amüsiert haben, da sah das genauso aus. Das sah aus wie eins vorne oder
die Kommando.
Das waren Schalttafeln mit Schaltern, mit Steckern. Man, da roch es nach Lötzinn. Damals mussten noch die Kabel für die Patienten zum Teil selbst repariert werden. Da gab es keine Industrie dafür. Messsensoren wurden angelegt. Das war
also
spannend.
War man gleichzeitig auch Techniker?
Ja, okay, ich muss zugeben, wir hatten jemanden, der das sehr gut gemacht hat, auch ein Kollege, aber musste in der Nacht, wenn Kabel mal abgegangen ist, musste man das auch dann reparieren, ja.
Wie sieht denn der Alltag, Sie leiten mit Herr Janicki?
Nee, Janicki, Dr. Janicki.
Janicki, ja. Das Intersom in Köln, ein Zentrum für Schlafmedizin und Schlafforschung. Hm? Wie sieht Ihr Alltag dort aus? Und wie hat sich das Schlaflabor gewandelt?
Ja, das Schlaflabor momentan, die Schlaflabore sprießen momentan, muss man sagen, wie die Pilze aus dem Boden. Das ist aber zum Teil auch wirklich notwendig, weil wir sehen, dass ein Riesenbedarf da ist. Wir forschen ja in den letzten Jahrzehnten intensiv daran, wer betroffen ist. Und wir müssen sehen, dass es viel, viel mehr Menschen gibt, bei denen wir genau schauen müssen, ob sie zum Beispiel im Schlaf richtig atmen, ob der Blutdruck in Ordnung ist, wie das Herz-Kreislauf-System insgesamt funktioniert und ob die Bewegung in Ordnung ist, Sauerstoff etc. Und es ist so, unser Tagesablauf sieht so aus, dass wir beide eigentlich tagsüber arbeiten. Wir fangen ganz normal an und am Abend bleibt einer dort und kümmert sich um die Patienten, schläft auch im Labor, passt auf, dass alles gut funktioniert, auch in der Nacht bei den Patienten zu sein, weil das ist unsere Auffassung von moderner Schlafmedizin, eben nicht alles automatisch zu machen, sondern auch vor Ort zu sein, weil damit viele Probleme gleich im Beginn ausgeschaltet werden können. Und ja, dann haben wir auch einen kleinen Platz, wo wir uns dann mal hinlegen, schlafen. Morgens besprechen wir das dann mit den Patienten. Die können dann frühstücken, duschen, kommen dann ins Gespräch. Natürlich, meistens duschen sie zuerst und frühstücken dann. Und dann können die Patienten wieder gehen. Und dann geht die richtige Arbeit erst los. Also das heißt,
die Auswertung.
Das machen wir selbst. Und das ist auch in vielen Fällen erforderlich, weil wir doch hier gerade in Köln eine ganze Menge kniffliger Fälle haben auch.
Was könnte knifflig sein?
Könnte zum Beispiel knifflig sein, dass jemand müde ist oder auch schlecht ein- und durchschläft und wir, sagen wir mal, aus der Untersuchung keinen Anhalt dafür finden, Schilddrüse in Ordnung, Organsystem, Herz, Lunge, alles in Ordnung, Hormone, und dass es auch kein Schnarchen gibt und keine Atemaussetzer gibt, die können ja müde machen. Reden wir vielleicht nachher auch noch drüber. Und dann muss man etwas genauer reinschauen. Dann muss man eben über 20, 21 Ableitungen, Kanäle anbringen, um den Patienten zu messen, um das zu beurteilen.
Eine kurze Nachfrage. Sie sagten gerade, hier in Köln haben wir spezielle Fälle. Das ist jetzt nicht Köln-spezifisch, sondern Sie beziehen sich nur auf Ihr Labor.
Nein, also natürlich schlafen wir jetzt seit letzten Samstag alle ein bisschen schlechter in Köln. Aber
der Abstieg des ersten FC Köln.
Ich
muss es aussprechen.
Ja, das ist immer schlimm, aber das ist sicherlich nicht der Grund. Nein, das ist so,
war's. Jetzt weiß ich's.
Deshalb hast du, Charlotte, schlecht geschlafen.
Ja, ich habe übrigens noch eine weitere Frage, wenn ich eine stellen darf, die vielleicht so ein bisschen zu dem passt, was wir gerade gehört haben. Durchschlafen können, einschlafen können, durchschlafen können. Ich habe den Eindruck, dass ich, wenn ich so einen Tag lang nichts gemacht habe, was ja Schichtdienst auch mit sich bringt, ne? Hat man dann mal einen Tag Pause und dann ruhe ich mich auch tatsächlich aus. Ich schlafe nicht, aber ich mache auch nichts, was mich jetzt, sagen wir mal, hirntechnisch besonders anstrengt.
Verlässt das Sofa nicht.
Ja, so ungefähr so einen richtigen Lümmel- und Gammeltag. Und nach so einem Tag schlafe ich dann schlechter. Ja, oder bilde ich mir das ein?
Nee, das ist so, definitiv, ja. Es ist einfach so, das ist ja ein ganz häufiges Problem. Das Problem existiert auch bei Leuten, die chronische Schlafstörungen haben. Die schlafen initial aufgrund irgendwelcher Ursachen, Erkrankungen, Stress, anderen Dingen, Medikamente, schlafen sie schlecht. Und dann fangen sie an, weil sie nachts nicht gut schlafen können, irgendwie am Tag sich zu schonen, den Schlaf nachzuholen und so weiter. Und ich hatte ja mal von dieser inneren Uhr geredet. Vielleicht sollten wir auch gleich darüber mal reden, weil das ist schon insofern eine ganz... Wir haben also im Zwischenhirn so im Hypothalamus einen Nervenkern, der also beziehungsweise ein Bereich, wo viele Nervenzellen liegen, die einen eigenen Rhythmus haben, der etwa 24,5 bis 25 Stunden tickt. Und wir sehen, wir haben also quasi keinen 24-Stunden-Rhythmus. Wir laufen immer aus diesem Rhythmus raus. Quasi wie jemand, der sich am Karussell festhält und rausgetragen wird. Ja, und wir synchronisieren ja die Sachen dann, müssen wir übersynchronisieren durch Regelmäßigkeit. Ja, durch regelmäßiges Aufstehen, durch Aktivitäten, dadurch werden wir müde. Und wenn wir uns dann am Tage schonen, dann senden wir die falschen Signale. Ja?
Das heißt, es reicht also nicht zu schlafen, sondern man muss auch tatsächlich sich mit irgendetwas beschäftigen.
Um auch Müdigkeit aufzubauen. Ich meine, es ist einfach so, es kann sein, dass man am Tag dann eben doch mal wegdämmert oder eben auch vielleicht sich nur zu sehr schont und dann ist man abends eben einfach nicht so müde, wie man es sonst wäre. Ne?
Das heißt, der Körper braucht Rituale, um schlafen zu können.
Unbedingt. Also das ist das, was völlig der Gesellschaft abhanden gekommen ist. Das ist echt ein Problem. Wir haben eine Multitasking-Gesellschaft, die immer präsent ist, immer im Internet, immer am Telefon, am Handy, immer am Fernseher, immer da, kaum schlafen. Wenn man die Städte sich anguckt, da ist immer Licht, da ist immer was los. Und wenn man das mal vergleicht mit einer Stadt im Mittelalter, wo dann nachts das Licht gelöscht wurde und da waren dann nur noch Räuber und Wölfe auf den Straßen, um das mal so zu sagen, da ist ein ganz anderer Rhythmus dort vorhanden. Und dieser Rhythmus, nicht nur das Licht, sondern auch der Rhythmus selbst, den verlernen wir.
Wir sind aber dankbar, dass es Smartphones gibt, denn darüber können Sie uns nicht nur hören, sondern auch jetzt Fragen über Facebook schicken.
So habe ich das nicht gemacht.
An Herrn Knaak. Nein, aber es ist ja bekannt. Also dadurch, dass man eben noch kurz E-Mails checkt, vielleicht auch noch im Internet surft mit dem Smartphone im Bett und man zögert quasi hinaus, bis man endlich mal einschläft.
Habe ich
mal gehört, dass das so sein soll.
Ja, ich hatte jetzt vor kurzem wirklich einen Patienten im Schlaflabor, der weiß ja, dass er videoüberwacht wird. Wir gucken, ob alles in Ordnung ist. Der wirklich bis um 1.30 Uhr noch E-Mail bzw. SMS verschickt hat und so weiter. Immer wieder versuchen wollte einzuschlafen, das wieder rausgeholt hat, wieder gearbeitet hat daran. Das ist natürlich, sowas gibt es wirklich und das sieht man nicht selten. Das heißt, da ist kein Korridor, kein Bereich, wo man schon runterfährt und sich auf den Schlaf vorbereitet. Das fehlt.
Viele werden sich jetzt vom Radio ein bisschen verschämt wegdrehen und sich angesprochen fühlen. Aber so ist es leider. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Wir haben jede Menge Fragen. Es kommen schon Handzeichen für weitere Fragen. Aber wir sind nicht nur D-Radio Wissen Redaktionskonferenz, nicht nur Wortanteil, sondern der Gast darf auch die Musik bestimmen. Und Gast ist Dr. Lennart Knaack, Schlafforscher aus Köln. Oder Somnologe. Was ist Ihnen lieber?
Somnologe ist in Ordnung, weil ich ja nicht nur forsche, ich behandle ja auch Patienten vor allem. Ne?
Gast ist Dr. Lennart Knaack, Somnologe aus Köln. Und Sie haben sich als ersten Song T.S. Ullmann, Die Nacht war kurz, gewünscht. Das sagt man jetzt ja, Die Nacht war kurz, das ist ja thematisch jetzt zur Sendung, aber es ist auch einer Ihrer Lieblingssongs.
Ja, das ist einer meiner Lieblingssongs, weil T.S. Ullmann mich immer aufpeppt. Also wenn er ans Mikro geht, ich habe ihn auch schon oft live gesehen, ist einfach so, ist für mich eine Sache, die mich morgens aufputscht und dann bin ich wieder da. Selbst wenn meine Nacht nur kurz war. Ja.
Rund ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir, das ist Fakt. Deshalb haben wir gesagt, diesem einen Drittel wollen wir uns heute 90 Minuten lang in der Redaktionskonferenz widmen. Wir haben uns eingeladen, den Somnologen Lennart Knaack aus Köln. Und wir haben gerade eben schon etliche Fragen gehabt. Charlotte Mayhoff, Nachrichtenredakteurin, du hast gerade eben schon den Finger ganz weit oben gehabt und hast noch eine weitere Frage.
Ja, und zwar zum Thema Rituale. Also jeder von uns kennt es wahrscheinlich, man liest irgendwie vorm Einschlafen. Und als Kind war es dann tatsächlich bei mir so, mit der Taschenlampe noch unter der Bettdecke. Und dann habe ich natürlich stundenlang nicht geschlafen, weil das Buch auch spannend war und so. Und jetzt, je älter ich werde, desto mehr habe ich den Eindruck, dass sich in meinem Gehirn aber die Idee festsetzt, wenn ich lese, ist es auch bald Zeit zum Schlafen. Also es geht so weit, dass ich tatsächlich, wenn ich mich dann nachmittags auch mal hinsetze und dann vielleicht auch zu gemütlich sitze, das durchaus sein kann, dass ich dabei einnicke. Welche ist jetzt, wie soll ich sagen, die Erfahrung, die eher stimmt oder die eher sein kann? Also dass man sich tatsächlich das angewöhnt einzuschlafen, wenn man liest, oder dass man eher wach bleibt, wenn man liest?
Also ich würde sagen, das ist diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, wie es scheint, dass man jetzt sagt, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Das Entscheidende ist, dass man damit in den Schlaf kommt. Es gibt Menschen, genau, die lesen dann, ich kenne das auch als Kind, die drei Fragezeichen oder wie ich sage, ja, das will man zu Ende lesen, dann wird es dann irgendwie 2 Uhr nachts und am nächsten Morgen ist man platt und müde. Das ist sicherlich die falsche Lektüre, aber es gibt viele Patienten oder Menschen sagen einfach, ich habe da meine Schwarte, da lese ich schon 3 Jahre dran und dann sind es 2, 3 Seiten und dann bin ich weg und dann ist das natürlich ein wunderbares Ritual, nicht? Und wenn man noch die Chance hat, das Licht auszumachen und dann sich geregelt ins Bett zu legen, ist das in Ordnung. Es gibt aber Menschen, die einfach Rituale insgesamt dringender brauchen als andere. Andere sind relativ müde, können relativ zügig einschlafen. Wir nennen das die Einschlaflatenz, also das ist die Zeit von Licht aus bis zum Beginn des im EEG nachweisbaren Schlafen. Und dann gibt es Menschen, die da Probleme haben. Und die Probleme haben, die sollten insbesondere auf Rituale achten. Nicht nur auf Regelmäßigkeit, ja, sondern auch auf Rituale. Früh zum Beispiel auch den Fernseher mal ausmachen. Ne, eine Stunde vorher. Viele machen das so, dass sie 10 Minuten vorher noch den Krimi gucken, dann zack noch einmal die Zahnbürste durchs Gesicht und dann ins Bett. Und und dann wundern sich, wenn sie im Bett liegen, so, was ist jetzt? Und da arbeitet noch so viel. Und es ist so ein bisschen Chill-Out. Also man muss wirklich auch sehen, dass man da runterkommt. Und jeder sollte auch das mal ausprobieren. Also nicht gleich zur Schlaftablette greifen. Das ist sowieso das Problem, dass viel zu schnell zu irgendwelchen Hilfsmitteln gegriffen wird. Sei es Alkohol, was überhaupt nichts hilft. Ja, das ist, hilft zwar beim Einschlafen, komatös, stört den Schlaf, aber wissenschaftlich nachgewiesen nachhaltig. Oder dass Schlafmittel genommen werden, die natürlich wirksam sind, das wissen wir, und die auch ihre Bedeutung haben und ihren Sinn, aber die dann über längeren Zeitraum genommen werden. Das darf nicht das Ziel sein.
Und Baldrian?
Interessant, Baldrianwurzel zum Beispiel untersucht worden, hat tatsächlich eine schlaffördernde Wirkung, aber meine Erfahrungen zeigen und die meines Kollegen, dass wir damit also bei wirklich deutlich schlafgestörten Menschen nicht alleine den Schlaf komplett wieder hinbekommen. Ne? Das ist ein Mosaikstein, wie es sowieso.
Aber das könnte auf Dauer genommen werden, ohne dass es schädlich wäre.
Das können Sie nehmen, ja.
Ich habe, um auch eine persönliche Frage zu stellen, ist es immer so, dass ich, wenn ich zum Griechen gehe und es gibt Tzatziki, das ist das Verrückte. Es ist bei Knoblauch, ich kann die ganze Nacht nicht schlafen.
Ja, ich meine, das ist, nun weiß ich nicht, welche Magen-Darm-Wirkung sich dadurch entwickeln kann durch den Knoblauch. Also grundsätzlich gibt's immer so die Regel, also ich liebe die griechische Küche auch und meine Erfahrungen sind so, dass es dann manchmal ja auch nicht nur beim Tzatziki bleibt. Das ist ja sicherlich...
Ich meinte den Uso nicht.
Den Uso nicht, okay. Na gut, dann Asche überhaupt. Nein, das ist einfach schon so, das ist eher eine leichte Kost, ja. Also, obwohl die mediterrane Kost natürlich sehr gut ist, aber eine leichte Kost gut ist und dass man da auch auf die Zeit achten muss. Ne? Wobei, wenn wir uns noch vielleicht später über verschiedene Kulturen unterhalten, sieht man, dass es da gravierende Unterschiede gibt, die auch funktionieren mit dem Schlaf. Ne? Also es gibt nicht den Schlaf. Das ist sowieso das Problem. Jeder Mensch denkt.
Also müssen wir erstmal jetzt auch in dieser Sendung klären, was ist eigentlich Schlaf?
Ja. Wollen Sie das alle wissen?
Ist der Mittagsschlaf, ist das Schlaf?
Ja, das ist Schlaf, klar.
Also selbst wenn man, also so ab 10 Minuten, das ist auch Schlaf?
Ja, also das ist ein reversibler, also ein rückführbarer, veränderter Bewusstseinszustand, in dem unsere Sinnesreize relativ abgekoppelt sind. Das klingt jetzt sehr, sehr wissenschaftlich. Ich soll ganz einfach mal erklären. Wenn wir schlafen, sind wir nicht im Koma. Das heißt, wir bekommen immer noch Reize von außen mit. Das eine Beispiel ist das Ammenphänomen. Kennen Sie das? Schon mal gehört?
Ammen? Ja. Ich habe auch schon eine Vorstellung, was es ist.
Ja, es ist also so, wirklich jemand, der stillt, eine Frau, die stillt, die hat wirklich sehr häufig, kann sie das Phänomen beobachten, dass draußen, wenn sie schläft, ein Lastwagen vorbeifährt, der vielleicht einen richtigen Lärmdruck, Schalldruckpegel erzeugt, der viel höher ist und dann kann sie da schlafen, während ein selektiver, ganz spezieller akustischer Reiz sofort zum Erwecken führt. Ja, zum Beispiel das Wimmern eines Kindes oder so. Und das ist so das Phänomen. Das heißt also, unsere Sinne arbeiten noch weiter, die sind noch ansprechbar, die sind also, wir sind noch erweckbar.
Sind sogar solche Geräusche förderlich? Das heißt, wenn so ein monotones Geräusch einer Waschmaschine zum Beispiel, kann das förderlich sein?
Also
oder ist das auch wieder ritualisiert? Man fühlt sich wohl, man hört irgendwas?
Ich würde gerade, was jetzt die Waschmaschine betrifft oder andere Geräusch...
Mir fiel kein Besser mehr.
Schleudergang, ne? Nee, da würde ich doch ein bisschen zurückhaltend sein. Aber es ist einfach so, es wird ja auch gearbeitet mit Tönen, binauralen Beats und solchen Dingen, die jetzt auch propagiert werden, die man auch kaufen kann auf dem Markt, wo es aber noch keine, bis jetzt noch keine Studien darüber gibt, ob die wirklich nachhaltig den Schlaf, dauerhaft bei schlafgestörten Menschen verbessern. Aber es ist tatsächlich so, dass wir also... Wenn wir uns ins Bett legen und schlafen wollen, eigentlich im Grunde genommen runterkommen, dass wir, dass dann unsere Reize zwar, dass die Ansprechbarkeit, die Wegschwelle heruntergesetzt ist, das ist also schon richtig. Und wir kennen diesen Zustand, es gibt so diesen Schlaf-Wach-Übergang, diesen transienten Zustand, ein Übergangszustand, das bedeutet, wir liegen auf dem Bett, fangen an zu schnarchen, wir selbst bekommen es nicht mit und unsere Frau sagt, okay, du schnarchst, und sag, ist überhaupt nicht der Fall. Und
das natürlich. Stimmt nicht.
Ja, du hast geschlafen und dann wird wieder gefragt und so, ja, wieso? Und dann sind die Tagesthemen und in dem Moment, dann kommt die Frage, ja, was war denn gerade? Und dann kann man sogar was angeben und dann wird gesagt, es war vor 10 Minuten. Ja. Da wurde eben über Palästina geredet und ich habe noch über die Steuerreform irgendwas im Kopf. Und das ist interessant. Also das Zeitempfinden lässt nach und ich habe dann in dem Moment wirklich, merke ich schon, dass ich subvigilant bin und dass ich rüberdämmere. Ne? Und das ist auch der Mittagsschlaf, der ideale Mittagsschlaf, der soll ja auch nicht zu lang sein. Das ist ja ein häufig gemachter Fehler, dass der viel zu lang gemacht wird, gehalten
Was
wird.
Was heißt zu lang?
Ja, also so ein Mittagsschlaf sollte eigentlich nicht über 30 mal 45 Minuten darüber hinaus dauern, damit wir wollen am Tage eigentlich auch gar nicht richtig tief schlafen, sondern wir wollen nur leicht schlafen. Wir wollen also nicht das Äquivalent erreichen, was wir im Nachtschlaf haben. Es gibt ja schon qualitative Unterschiede.
Das heißt, wenn man jetzt anderthalb Stunden schläft, ist das wesentlich zu lang?
Und wie fühlen Sie sich denn zum Beispiel, na gut, das kann jetzt in die Hose gehen, aber wenn Sie sagen, wir haben anderthalb Stunden Mittagsschlaf halten, ganz normal, und stehen dann auf. Fühlen Sie sich topfit oder fühlen Sie sich oft schlaff?
Völlig gerädert.
Ja, das ist, habe ich Glück gehabt jetzt. Das ist eben das Problem, dass wir dann in der Phase sehr häufig in weil es gibt ultradiane Rhythmen, der Traumschlaf tritt dann wieder auf in dieser Phase. Und der ist damit verbunden, dass wenn wir aufwachen, dass wir sehr schlecht in die Gänge kommen. Das ist zum Beispiel ein Phänomen. Und das ist am Tage gar nicht unbedingt gewollt. Also wenn ich im Urlaub bin und sage, ich kann, okay, mir ist das egal, ich gehe dann spazieren, ich habe die Zeit, okay. Aber eher ein kurzer Mittagsschlaf. Der ist. Wir machen das zum Beispiel bei uns im Schlaflabor, mein Kollege Dr. Janicki und ich, häufig, wir machen so ein Powernapping. Ja? 10-15 Minuten, einfach mal die Augen schließen, so quasi bis der Kugelschreiber aus der Hand fällt und dann sind wir wieder da, dann sind wir topfit.
Also gleichzeitig, sie sitzen sich gegenüber am Tisch und jetzt Powernapping.
Haha.
Okay.
Nein, das nein. Klar, wer zuerst den Stift reinlässt, hat verloren. Nee.
Okay.
Einer arbeitet immer.
Was ich eigentlich fragen wollte, ist, und vielleicht leite ich das mal damit ein, also ich habe so ein Problem, beziehungsweise meistens hat eher meine Freundin ein Problem, weil ich rede im Schlaf und man kann sich auch mit mir unterhalten im Schlaf, aber ich weiß davon nichts. Und die Frage, die sich für mich daran anschließt, bin ich dann ein Fall für ihre Studien oder nicht? Oder und wie wird man so ein, und wie wird man ein Fall bei Ihnen? Also wie kommt man ins Schlaflabor?
Auf keinen Fall. Das ist ja wie bei der Kripo. Das Sprechen im Schlaf, um das mal zu beantworten, das ist nicht unbedingt primär krankhaft. Ja, das kann in einem bestimmten, ja, Glück gehabt. Das kann also in einem bestimmten Maße, wenn es sehr ausgeprägt auftritt, natürlich schon im Bereich mit einigen Erkrankungen auftreten. Da muss auch oft die Entwicklung sehen. Wie hat sich das bei jemandem entwickelt über das Lebensalter hinaus? Wenn das dann plötzlich auftritt und vermehrt, kann es durch Erkrankung des zentralen Nervensystems und Medikamente und andere Sachen, also ganz sind sie da noch nicht raus. Aber
wir sind noch zu jung.
Aber wie wird man einen Fall? In einem Schlaflabor ist es ja so, dass man Leute sich vorstellen, vor allem die große Gruppe derer, die schläfrig sind, tagesschläfrig sind und müde sind und keine Ursachen dafür finden. Ja, bei einer ausreichend langen Schlafzeit in der Nacht. Das sind die Hypersomniker, also die Schläfrigen. Dann gibt es Gros der Patienten, die Ein- und Durchschlafstörungen haben. Die müssen erstmal nicht unbedingt ins Schlaflabor. Da muss man erstmal Untersuchungen durchführen. Die müssen dann zu ihren Hausärzten, zu Fachärzten, Kardiologen, Lungenfachärzten, Allergologen, um auch zu prüfen, ob nicht irgendwelche organischen Ursachen den Schlaf stören. Aber wir wissen, dass 90% derer, die Ein- und Durchschlafstörungen haben, dass die nun wirklich auch sogenannte psychophysiologische Faktoren haben, Stress, und das nimmt brutal zu, das muss man sagen. Also es ist unvorstellbar, wie viele Menschen durch den Stress das nicht abschalten können, durch die berufliche Belastung nicht runterkommen und dann nachts unter Stress stehen.
Wir müssen eine Sache noch aufklären. Sie haben es schon erwähnt, dass der Schlaf verschiedene Phasen oder im Schlaf durchleben wir verschiedene Phasen. Ich habe gelesen, 5 Stück sind es.
Nur noch 4.
Nur noch 4.
Also das sind die sogenannten Schlafstadien. In der Schlafmedizin, die wandelt sich und da kommt man gar nicht hinterher. Es ist so richtig.
Danke, dass Sie mich retten.
Sie sind, also gar kein Problem. Nein, es ist tatsächlich so, es gibt, wir haben die Schlafstadien der nach Rechtschaffen und Kehls von 1968 werten wir so aus. Das bedeutet, das sind die alten Kriterien, wo wir Leichtschlafstadien haben. Das ist der sogenannte Non-REM-Schlaf 1 und 2. Dann haben wir den Tiefschlaf. Den Übergangstiefschlaf, das ist Non-REM-Schlafstadium 3 und stabiler Tiefschlaf Non-REM 4 und REM-Schlaf. Das sind die 5, von denen Sie geredet haben. Nach den neuen Kriterien der American Academy of Sleep Medicine, die jetzt genommen wird oder auch genommen werden sollte, wir haben auch andere Ableitungskriterien jetzt im Schlaflabor, macht man nur noch Leichtschlaf N1 und N2 und den Tiefschlaf unterscheidet man nicht mehr. Da heißt jetzt N3 und dann gibt es noch den REM-Schlaf. Also eigentlich 4 Gruppen, wo 4 Schlafstadien, die in 3 Gruppen eingeteilt werden können. Also Leichtschlaf, Tiefschlaf und REM.
Ein Kollege hat zu mir mal gesagt, dass man sich das so errechnen sollte, dass jede Phase 1,5 Stunden dauern würde und man müsste sich den Schlaf so ausrechnen, dass man quasi nach 6 Stunden sich den Wecker stellt und dann fitter wäre, weil man das abpassen würde.
Ja, das ist...
Ich habe ihn nie antworten können, aber nach der Sendung hoffentlich ja.
Also es ist so, es gibt immer wieder Menschen, die schlafen ausreichend lange und wachen dann morgens auf 6 und fühlen sich total kaputt. Und dann gibt es das Phänomen, wenn die dann zum Beispiel 15 Minuten länger schlafen würden, sind sie deutlich vigilanter, ansprechbarer, kommen besser in den Tag. Interessanterweise auch manchmal, wenn sie 15 Minuten früher aufstehen. Ja, und das hat damit zu tun, dass der Schlaf ja nicht geradlinig verläuft. Mhm. Also, dass sie nicht immer tiefer schlafen und dann sich das gegen morgen wieder abbaut, sondern diese Schlafstadien, die ich genannt habe, also die einzelnen, die Sie jetzt als Phasen bezeichnet haben, das sind Schlafstadien, die verlaufen in verschiedenen Zyklen in der Nacht. Das heißt, die durchlaufen wir. Wir haben zum Beispiel in der ersten Nachthälfte einen höheren Anteil an Tiefschlaf. Den haben wir aber zum Beispiel in den frühen Morgenstunden gar nicht mehr. Da haben wir eigentlich gar keinen Tiefschlaf mehr. Das ist auch so ein Irrglaube. Wir müssen immer nur tief schlafen. Das ist Unsinn. Sondern in frühen Morgenstunden, so ab 4, 5, haben wir mehr Traumschlafphasen. Und da haben wir schon manchmal das Problem, dass wir, je nachdem, wenn wir den Wecker falsch stellen, aus einer Traumschlafphase rausgehauen werden. Und das ist sehr unangenehm.
Jetzt, die Frage ist eigentlich schon beantwortet worden, wenn man irgendwie Schlafen bei Google eingibt, kommt relativ schnell die Frage, wie viele Stunden muss man denn schlafen? Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen beantwortet.
Ja, aber ich merke an der Frage, dass ich doch nicht ganz richtig geantwortet habe. Das ist ein großes Problem. Der schlafgestörte Mensch guckt auf den Teletext oder ins Internet und sieht aus dem Ärzteblatt 2004 einen Artikel.
Der Apothekenumschau.
Oder Apothekenumschau, ja. Der Deutsche oder die Deutsche schläft im Durchschnitt 7 Stunden, 19 Minuten, geht um 23.18 Uhr zu Bett und steht morgens um, ich weiß nicht, 6.58 Uhr auf.
Ja.
Was soll das? Ja, wir wissen, dass natürlich, wenn wir das jetzt statistisch uns anschauen, der überwiegende Teil der Menschen über 7 Stunden Schlaf braucht. Aber es gibt Menschen, die doch mit 5 oder 6 Stunden Schlaf sehr gut klarkommt. Und fit ist, nachweislich fit ist. Ne? Also zum Beispiel Napoleon, da kommt wieder das typische Napoleon-Beispiel, ja, alle nicken. Das ist,
ich habe es gerade gegoogelt, weil ich Sie danach fragen wollte.
Ja, ja, der soll angeblich nur 3 bis 4 Stunden geschlafen haben, war fit, okay. Man sagt, im Tiefschlaf wird die Freisetzung von Wachstumshormonen vermittelt. Napoleon ist sehr klein. Das ist immer so. Aber es ist natürlich Quatsch, was ich jetzt sage. Es ist einfach so.
Aber es klingt schön.
Ja. Und bei Goethe sagt man, der hat immer gerne 12 bis 13 Stunden geschlafen. Da ist sicherlich auch der Wein, hat da noch eine Rolle gespielt. Aber sicherlich ist das ein gutes Beispiel, um zu sehen, dass es Menschen gibt, die haben ein größeres Schlafbedürfnis, müssen mehr Stunden schlafen, um ausgeruht zu sein.
Wo ich es jetzt gerade aufgerufen habe, es gibt ein Zitat von Napoleon, angeblich, demzufolge hat er gesagt, 4 Stunden schläft der Mann, 5 die Frau und 6 ein Idiot. was auch immer das zu bedeuten hat. Nein, Google.
Wir werden uns gleich ein bisschen der Schlafforschung, der Wissenschaft widmen, wollen aber vorher noch ein bisschen Musik hören. Ein Musikwunsch, welchen hören wir jetzt?
Ja, jetzt hören wir Johnny Cash, Hurt. Und Johnny Cash ist ja jemand, den meine Eltern schon mal gern gehört haben. Und später habe ich dann auch plötzlich mich dafür interessiert, kurz vor seinem Tode.
Ein Song, den man sich die ganze Nacht anhören konnte, und Johnny Cash scheint das auch gemacht zu haben, denn wir haben gerade darüber gesprochen, dass Johnny Cash Schlafprobleme hatte.
Ja, also es ist einfach so, Johnny Cash, nun bin ich kein Johnny Cash Spezialist, aber
wir reden über Drogen.
Ja, also man wusste, dass er schon einiges, sagen wir, erlebt hat in seinem Leben, und wir wissen, dass natürlich ein ganz großes Problem, gerade jetzt bei jungen Menschen, der Konsum von Drogen, von Aufputschmitteln. Wir haben damit, also Aufputschmittel im übertragenen Sinn. Es gibt da mittlerweile jede Menge synthetischer Dinge, die man nehmen kann, bis hin zu Kokain, wo Menschen einfach auch die Körpergefühle und die Wahrnehmung einfach nicht mehr richtig die Signale des Körpers ignorieren können. Und das sind Sachen, die sind wirklich gefährlich, und sie führen dazu auch ganz häufig, dass Menschen viel zu spät morgens ins Bett gehen und dann den Rhythmus verlieren, am Montag dann nicht funktionieren.
Das ist ja auch diese Spirale aus Aufputschmittel und Einschlafmittel, die dann irgendwann einsetzt. Haben Sie solche Fälle oder kennen Sie das?
Ich habe interessanterweise, nicht nur in Köln, sondern auch in Dortmund, wo ich zuvor gearbeitet habe, 10 Jahre, viele Jugendliche gehabt, aus den unterschiedlichsten Schichten, muss ich sagen, die Drogen konsumiert haben und die in der Tat darüber ein völlig aufgehobenes oder gestörtes Schlafverhalten hatten. Es ist dann so, habe die dann entsprechend auch in die Fachärzte weitergeleitet, weil das geht dann natürlich auch, man muss als Schlafmediziner das ganz wichtig abgeben können an die Spezialisten, sondern man muss die Dinge erkennen und dann weiterleiten. Die Schlafmedizin ist ja interdisziplinär, das heißt, sie hat mit ganz vielen Fächern zu tun, und es gibt bestimmte Dinge, die können wir, und andere, die sollten wir nicht versuchen zu behandeln.
Sie hören Dr. Lenatsch Knaack. Er ist Somnologe und Mitbegründer von Intersom, Zentrum für Schlafmedizin und Schlafforschung in Köln. Sie haben mir vorab eine E-Mail geschickt und darin haben Sie geschrieben, 88 Erkrankungen im Schlaf, von denen viele Menschen nie was gehört haben.
Ja, das ist einfach
wir
so.
Wir wollen jetzt nicht alle aufzählen.
Nee, nee, keine Sorge.
Aber geben Sie uns mal ein Beispiel.
Ja gut, es gibt sowas wie nächtlichen Angstschrei, Pavonoctonus, dann REM-Schlafstörungen im Schlaf oder auch Beinzuckungen im Schlaf oder auch vielleicht auch eine falsche Vorstellung. Also viele Menschen, die zum Beispiel das Schlafwandeln kennen, denken, dass das sowas ist, dass man den Träumen folgt. Ne? Das ist aber eigentlich eine Störung, die aus dem Tiefschlaf heraus im ersten Drittel der Nacht auftritt, gar nicht aus dem Traumschlaf. Also es gibt zum Teil wenig Informationen darüber und zum Teil gibt es auch falsche Vorstellungen oder zum Beispiel schlafbezogene Epilepsien, Krampfanfälle oder solche Sachen. Ne?
Gibt es zum Beispiel, schlafen Kinder anders? Also ist für die zum Beispiel ist ganz besonders wichtig, dass es dunkel ist im Raum oder gar nicht oder... Ist ja. Das eben?
Also Kinder schlafen auf alle Fälle insofern anders, dass sie schon ein größeres Schlafbedürfnis haben. Das heißt also, die Schlafdauer ist bei einem Kind im Durchschnitt deutlich höher als bei einem Erwachsenen. Und das, nun muss man sagen, wir haben ja auch in Köln einen mit dem Dr. Viata, einen sehr bekannten, auch in Deutschland sehr bekannten Pädiater, der sich mit Schlafstörungen beschäftigt, der ist da sicherlich dann noch der idealere Ansprechpartner. Aber es ist so, dass wir schon wissen, dass es nicht immer auch bei Kindern so sein muss, dass man sagen muss, 12 Stunden müssen sein, sondern wichtig ist für die Eltern zu beobachten, hat sich was verändert? Hat sich was in der Zeit abrupt verändert? Sind die Kinder morgens müde und unausgeschlafen? Und was viele nicht wissen, ist, dass auch Kinder zum Beispiel solche Atemaussetzer haben können. Ja, so Schlafapnoe, das ist völlig unbekannt, auch bei vielen Kollegen noch.
Schlafapnoe oder ein Kollege, wie er sagte, Schlafapnoe.
Altgrieche, ja.
Genau, man darf aber beides sagen. Wir haben lange darüber diskutiert.
Ja, kann man beides sagen.
Okay, wir müssen ein bisschen strukturierter vorgehen. Ich habe vor der Musik bei Johnny Cash gesagt, dass wir über Schlafforschung reden. Aber wir sind automatisch durch Johnny Cash bei Schlafstörungen gelangt. Müssen wir vielleicht noch erstmal klären, wenn Sie behandeln Schlafstörungen. Aber wie misst man eigentlich Schlaf? Wie gehen Sie im Schlaflabor vor? Welche Messungen werden dort alles vorgenommen?
Also diese Messung heißt Polysomnographie. Das heißt, okay, das sind viele Kanäle, die im Schlaf abgeleitet werden. Und manchmal wird noch das Wort kardiorespiratorisch, das heißt Herz-Kreislauf-System und Atmung, mit vorgezogen. Das ist also aus der Phase, wo man sich mehr um die Atmungsstörung gekümmert hat. Man misst das EEG im Schlaf. Und warum konnte man das jetzt erst in den letzten Jahren? Weil eigentlich erst seit den 30er Jahren durch Berger überhaupt die Möglichkeit bestand, ein EEG abzuleiten. Und dann kam noch das methodische Problem dazu, dass das EEG im Schlaf natürlich sehr anfällig ist gegenüber Störungen und dass die Techniken, das abzuleiten, die Beobachtung, wie sich ein EEG im Schlaf überhaupt verändert, dass man da lange überhaupt nicht drauf geschaut hat. Und man hat in den 50er, 60er Jahren angefangen, das systematischer zu untersuchen. Man hat Kleitmann und Azarinski haben den REM-Schlaf erforscht. Sie haben strukturiert Untersuchungen durchgeführt und haben Unterschiede festgestellt. Wir messen also EEG, um den Schlaf zu beurteilen. Mhm. Das heißt, wir kleben dem Patienten Elektroden auf die Stirn, auf den zentralen Teil des Schädels und auf das Hinterhaupt, auf die Hinterhauptregion. Und das machen wir im Bereich der linken und der rechten Hemisphäre, also beide Kopfhälften, und leiten dann ab unipolar gegen Referenzelektroden, die am Warzenfortsatz, also unterm Ohr liegen. Und dann können wir alle Schlafstadien, alle elektrischen Phänomene, die Wellen, also die Frequenzen des EEGs, der Hirnnervenaktivität ableiten. Wir können die Signalstärke ableiten, die ist wichtig dafür. Und wir können auch Formen erkennen im EEG, bestimmte Muster, sogenannte K-Komplexe, Spindeln. Das sind bestimmte Elemente, die wir erkennen. Wir brauchen aber zum Schlaf nicht nur das EEG, wir brauchen auch die Augenbewegung. Denken wir mal an REM. Da fällt mir übrigens gerade ein, ich hätte auch REM nehmen können als Musikwunsch. Aber habe ich vergessen, ja. Aber also Augenbewegung oder Muskulatur, Muskelableitung, weil je tiefer wir schlafen, desto geringer wird die Muskelspannung. Und dann ist es ja ganz wichtig, wir müssen die Interaktion zwischen Schlaf, Atmung und Herz-Kreislauf-System messen. Also wir messen auch noch die Atembewegung im Brustbereich, im Bauchbereich. Wir messen die Körperlage, den Sauerstoffgehalt im Blut. Wir messen die Atemanstrengung. Wir messen Schnarchen. Wir haben Atemfühler oder Fühler, die die Atmung messen, um es genauer zu sagen. Es ist ja keine Schlafatmungsstörung, Atemstörung. Es geht nicht um Knoblauch, den man ausatmet, sondern um Atmung. Und dann haben wir auch die Motorik, die Beine. Beinzuckungen sind total wichtig. Das ist auch so eine Sache, was die Leute nicht wissen. Restless Legs ist auch eine Erkrankung, die sehr verbreitet ist. Unruhige Beine, die allerdings nicht unbedingt, das ist eine häufige Störung, die eben auch Störungen im Schlaf machen kann. Ne? Und damit analysieren wir das. Und wir analysieren das in 30-Sekunden-Intervallen. Das gibt ein System und dann werden die Schlafstadien danach eingeteilt.
Wenn man als Patient zu Ihnen kommt, ist das nicht, oder wie bei Ihrer Analyse, kalkulieren Sie da auch mit ein, dass jeder Patient natürlich auch eine Zeit braucht, um sich an diese neue Situation zu gewöhnen, also so verkabelt zu schlafen? Und
hundertprozentig. Das ist extrem wichtig. Der Patient, der schläfrig ist, ja, den können Sie, ich möchte das mal kurz erzählen, die Anekdote an der Uni Marburg. Meine Schlafambulanz war neben der kardiologischen Ambulanz. Da ist sehr häufig jemand einfach umgekippt, musste reanimiert werden. Das passiert, ja. Und in diesem Tohuwabohu
sollten die schlafen.
Haben die Patienten, die auf mich warteten draußen, die haben geschlafen und geschnarcht draußen. Ja, die sind müde. Die brauchen sicherlich keine Hilfe. Die können mit Kabeln, die können sogar auch mit Fühlern in der Speiseröhre. Das machen wir nicht, keine Sorge. Aber die können mit verschiedenen Messfühlern unproblematisch schlafen. Aber es gibt die Menschen, bei denen ist die Störung etwas diffiziler. Die haben eine Durchschlafstörung, die haben möglicherweise Mischbilder, die haben Probleme. Und da muss man dann tatsächlich eine Eingewöhnungsnacht kalkulieren, weil der Effekt der ersten Nacht, der First-Night-Effekt, da ist. In seltenen Fällen ist es auch wissenschaftlich durchaus sinnvoll, was viele Patienten völlig falsch verstehen, dass man zu diagnostischen Zwecken auch ein Einschlafmittel nimmt. Denn ich möchte ja nicht sehen, dass der Patient nicht schläft, sondern ich möchte sehen, dass wenn er eingeschlafen ist, ob was Organisches schiefläuft bei ihm.
Okay, ist Schlafapnoe dann die häufigste Schlafstörung, die auftritt?
Nein, die häufigste Schlafstörung ist die Insomnie. Die Insomnie betrifft mittlerweile 10% der Bevölkerung.
Das heißt, man kann gar nicht schlafen.
Das sind die chronische Insomnie, die Menschen, die über 6 Wochen nicht gut ein- und durchschlafen können und die wirklich dann Krankheitswert haben. Die Schlafapnoe tritt etwa bei 4% der Bevölkerung auf.
Dann müssen wir über Insomnie sprechen. Welche Behandlungsmethoden gibt's da?
Das Problem ist,
Weil ich habe gelesen, wenn man einen Tag schon nicht geschlafen hat, dann wirkt das so wie, als ob man 0,8 Promille Alkohol im Blut hätte.
Ja, das ist das Reaktionszeitvermögen, was eingeschränkt sein kann und bestimmte psychomotorische Leistung. Das ist viel zu dramatisch dargestellt. Wir alle, das kennt jeder, kann man mit Schlafmangel durchaus, man kennt ja sogar die Schlafentzugseuphorie, eine Nacht ist nicht das Problem. Der kumulative Schlafmangel über mehrere Tage und Wochen ist das Entscheidende. Und wenn wir in 90% der Fälle, derer, die chronische Ein- und Durchschlafstörungen haben, gibt es, wie gesagt, Verhaltensmaßnahmen, die wichtig sind. Man muss eine Kombination machen von kognitiven Therapien, von Schulung, von Schlafhygiene, von Maßnahmen und nicht allein das Schlafmittel zu geben. Ein Schlafmittel allein zur Behandlung einer psychophysiologischen Schlafstörung ist eigentlich ein Kunstfehler. Man steht in allen Leitlinien auch der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, dass in einer sich früh manifestierenden Schlafstörung, die auch chronisch wird, ein Schlafmittel nur vorübergehend eingesetzt wird, immer in Begleitung einer Verhaltenstherapie. Und das wird leider heutzutage noch nicht ausreichend gemacht. Da gibt es aber viele auch politische Gründe für.
Die wären?
Ja, die Gründe zum Beispiel, dass ein niedergelassener Allgemeinmediziner überhaupt keine Möglichkeit hat, einen Patienten zum Beispiel für eine sorgfältige Anamnese und Untersuchung, die mindestens eine Stunde braucht, das zu liquidieren, das abzurechnen. Das sind ganz einfache Dinge, das rechnet sich nicht. Und selbst wenn er das machen will, er wäre pleite. Und das Problem ist, darüber hinaus gibt es jetzt aber schon auch in Köln einige Orte, zum Beispiel in Meerheim, ja, gibt es auch eine Schlafschule, wo entsprechend Leute auch geschult werden können und begleitend zu solchen Dingen auch Hilfe erfahren können.
Eine Antwort müssen wir noch vor den Nachrichten geben. Sie haben gesagt, auf gar keinen Fall immer direkt Medikamente verschreiben. Sie haben gesagt, dass es dann unterschiedliche Formen gibt, wo man ansetzen können. Können Sie ein praktisches Beispiel geben?
Naja, es ist einfach so, wenn man über einen Zeitraum von 2-3 Wochen eine Schlafstörung hat, dann sollte man eher nach den Ursachen forschen und sollte erstmal das Schlafverhalten analysieren und sollte Protokolle führen, die man selbst einfach zu Hause, kann man bei der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin runterladen. Jeder. Und kann die erstmal ausfüllen, um zu schauen, wo mache ich Fehler. Ja, kann sich ein bisschen informieren. Und allein schon durch die Selbstbeobachtung kann man schon viele Verhaltensfehler erkennen. Man guckt dann, habe ich überhaupt richtig, bin ich mit dem Schlaf richtig um, habe ich Regelmäßigkeit, sind meine Schlafrituale in Ordnung, wo sind die Stressoren, all diese Sachen. Das sollte man erstmal machen, bevor man sozusagen gleich zu einer chemischen Substanz greift.
Das heißt, wir wollen gleich auch über Schlaftipps sprechen. Wir strukturieren nochmal kurz. Wir wollen auf jeden Fall noch über Schlafforschung allgemein sprechen. Wir würden über Schlaftipps gerne sprechen. Und das alles gleich nach den Nachrichten. Haben wir was vergessen, Herr Knaack?
Fällt mir vielleicht noch was ein, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ne?
Sie haben auch die Musikauswahl bestimmt. Und was wollen wir als nächstes hören?
Ja, Mano. Ich bin ein großer Bretagne-Fan, Frankreich. Und das kam damals... La Tribu de Dana war eine meiner Lieblingssongs, aber schon etliche Jahre her. Ich denke mal, hören wir uns das mal an.
Hören wir uns an. Wer schlafen kann, darf glücklich sein, hat Erich Kästner mal gesagt. Und was Erich Kästner sagt, ist immer richtig. Deshalb haben wir heute die Redaktionskonferenz dem Thema Schlaf gewidmet und haben uns den Somnologen Dr. Lennart Knaack eingeladen. Guten Abend, Herr Knaack.
Hallo, hallo.
Wir haben auch die Frage an User gestellt bei Facebook. Welche Fragen gibt's an Lennart Knaack? Und wir haben eine bekommen.
Ja, Basti Punktpunkt hat uns gefragt, dass ihn interessieren würde, wie Meditation im Vergleich zum echten Schlafen steht.
Ja, also man kann zumindest sagen, dass bei der Meditation wir wissen, dass wir Körperfunktionen runterfahren. Das ist im Schlaf ja auch der Fall. Also die Atmung wird ruhiger, Puls wird ruhiger, wir entspannen uns. Aber bei der Meditation ist es ja so, dass man eigentlich nicht unbedingt schläft, sondern dass man immer noch ein Restvigilanz hat. Ja, sich auch aus der Meditation ja auch wieder so befreien kann. Im Schlaf ist es ja so, dann startet das Schlafprogramm. Wir sind dann nicht so gut erweckbar und dann wird der Prozess der verschiedenen Schlafstadien dann eben angekurbelt und das ist schon nicht das Gleiche.
Okay, danke.
Wenn man jetzt vom Schichtdienst spät nach Hause kommt, hungrig ist eigentlich und aber auch schon bald schlafen muss, weil nun dann auch nicht mehr genug Zeit ist, sonst soll man jetzt was essen, weil man nicht hungrig schlafen soll?
Ja, wenn man hungrig ist und kann nicht schlafen, dann sollte man was essen. Ja, das sollte man schon, aber es ist einfach so, dass man vielleicht auch schon etwas planend, das ist ja so, wenn man in eine solche Schichtdiensttätigkeit reinkommt, auch ein bisschen plant, dass man zwischenzeitlich kleine Mahlzeiten zu sich nimmt. Das ist gerade bei Schichtdienst schmunzeln.
Ich gehöre zu der Fraktion, die dann den Kühlschrank plündert.
Ja.
Von mir
ist
es mir auch vollkommen egal, ob ich dann noch schlafen kann oder nicht.
Genau,
oder
aber auch fragen zu voll, Sie mal meine ich Frau. Ja. Ich gehöre auch zu der Fraktion, aber ist nicht so, dass ich dadurch besser schlafen kann.
Mhm. Und daran anschließend, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass dieses Essen selbst dann, wenn ich spät nach Hause komme, irgendwie zum Ritual gehört. Das sind ja jetzt so zwei Sachen. Also nicht schlafen, Essen vorm Schlafen und Ritual. Was ist da dann wichtig? Das Ritual oder das Nichtschlafen?
Also grundsätzlich zu sagen, dass man vor dem Schlafen nichts essen kann, grundsätzlich ist nicht richtig. Es ist eben so, man kann durchaus eine Kleinigkeit essen. Es hängt ein bisschen davon, was man, es soll nichts so Fülliges sein, nichts Belastendes sein. Eine Kleinigkeit, das ist durchaus in Ordnung. Und Sie haben das toll gesagt, Ritual. Wenn das Ritual im Vordergrund steht und es zum Schlafen hilft, dann ist es gut. Ja, Daumen hoch.
Noch eine Frage, wie wichtig ist die Matratze für den Schlaf?
Oh, durchaus sehr, sehr wichtig. Also da empfiehlt es sich sowieso zu schauen. Viele haben das Problem, dass die Matratze zu alt ist. Man sollte also die Matratze auch mal drehen, das ist wichtig. Man sollte die Matratze auch Probe gelegen haben, sollte sich das anschauen. Diese körpergewichtstechnisch ist die Matratze natürlich auch richtig einzustellen von der Härte her. Lassen sich da beraten. Es gibt sogar, das habe ich gehört, auch in Köln schon Häuser, wo man mal Tests.
Bestimmt deutschlandweit.
Deutschlandweit. Ich bin jetzt ja als Neuköllner, muss ich ein bisschen Lokalpatriotismus weiter. Nein, aber das ist in jedem Fall kann man das machen. Man muss auch sehen, dass es auch Matratzen gibt, die von ihrer Struktur her auch darauf Rücksicht nehmen, von der Verformbarkeit auf den Reaktionen. Auf Körperwärme, ob jemand unruhig schläft oder eher ruhiger schläft.
Temperatur im Schlafzimmer?
eine wichtige Sache. Es gibt so eine Faustregel, so 15 bis 17 Grad, liest man so in der Literatur. Das heißt, zu warm ist schlecht, weil die erhöhte Raumtemperatur verhindert, dass der Körper sich auch physiologisch, also normalbiologisch etwas runterkühlt, denn auch die Körpertemperatur kann das Schlafverhalten mit beeinflussen. Oder kann, das tut sie. Zu kalt ist auch nicht gut. Also wenn Sie da in einstellige Bereiche kommen, dann kommen andere Effekte. Ja, das Lachen, das gibt's häufig.
Es gibt wirklich Leute, die ja bewusst in die Kälte fahren, um weil sie meinen, dass sie dort besser schlafen können.
Ja, also Extreme würde ich vermeiden. Aber wenn es im Winter möglich ist, lange ohne Heizung zu schlafen, oft ist der Winter ja nicht so kalt hier in den Gefilden, dann ist das durchaus auch zu empfehlen.
Und günstiger.
Ja, auch das, ja. Handy an oder aus?
Also würde ich, ich muss das anhaben. Ich muss immer erreichbar sein.
Nee, ich meine aus Energiestrahlung, irgendwelchen Sachen.
Ja, da gab es eine Untersuchung auch, die in der Somnologie, also unserem Fachorgan der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin, publiziert wurde, die untersucht hat, wie Funkwellen, Handywellen, diese ganzen Geschichten entsprechenden Einfluss haben. Da hat man interessanterweise gesehen, dass es da keinen wissenschaftlich systematisch nachweisbaren Effekt auf die Schlafqualität gibt. Was ich aber den Menschen empfehle, die mit Schlafstörungen zu mir kommen, ist, das Schlafzimmer reizarm zu gestalten. Der Fernseher gehört da einfach nicht rein. Auch wenn es ein Ritual sein kann, das ist ein schlechtes Ritual. Und da würde ich auch nicht drüber diskutieren. Und dann sollte man auch sehen, dass es, ich habe übrigens selbst die Erfahrung gemacht, ja. Also seit 6 Jahren, früher hatte ich, das muss ich zugeben, auch noch im Fernseher im Schlafzimmer. Ich schlafe viel besser, seitdem ich den nicht mehr dort habe. Und es ist so, dass auch oft wir brummen oder summen von Ladegeräten, von Akkus oder im Standby-Modus haben. Das kann stören und das kann Töne erzeugen, die uns stören. Insofern empfehle ich auch möglichst keine elektrischen Geräte oder nicht zu viele elektrische Geräte im Schlafzimmer zu haben.
Man sagt ja gerne, der Schlaf vor 24 Uhr sei der beste.
Ja, das ist ein Mythos. Also das ist nicht, also zum Beispiel...
Ist nicht erwiesen.
Nein, das ist nicht erwiesen. Das ist auch gar nicht richtig. Wenn wir zum Beispiel ein Spättyp sind, gibt es Menschen, die gar nicht vor 0 Uhr ins Bett gehen können. Die sind in keinster Weise irgendwie krank im Vergleich zu denen, die um 22 Uhr ins Bett gehen. Wichtig ist, dass eine ausreichende Schlafzeit, dass morgens ausgeruht ist. Und wenn man morgens die Möglichkeit hat, so lange zu schlafen, dass man ausgeruht ist, dann ist das in Ordnung. Denn nicht der Schlafzeitpunkt entscheidet das, sondern sagen wir mal, dass der Schlaf, wenn er sich etabliert, hat dann eben diese Schlafstadienabfolge, die da dort ist. Wobei man sagen muss, Nachtarbeit, das ist wieder ein anderes Thema. Und es gibt auch, das ist ein Problem, also das ist sicherlich ein bisschen differenzierter zu sehen. Und es gibt auch seltene Erkrankungen, zum Beispiel eine Chrono-Erkrankung des Schlafrhythmus, ein Typ der verzögerten Schlafphase. Das sind Menschen, die erst um 3 Uhr einschlafen können und morgens dann vor 9 Uhr nicht zu aktivieren sind. Das hat dann auch in vielen Fällen wirklich sehr belastenden und krankhaften Charakter und ist auch schwer zu behandeln.
Ich habe noch eine Frage. Wir haben über die Matratzen zwar gerade gesprochen, aber wir müssen vielleicht auch über die Kopfkissen und Bettdecke sprechen. Gibt es da eine Faustregel? Weil eigentlich sieht man, oh, das ist im Angebot, das nehme ich mit.
Okay,
Macht man da schon den Fehler?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, man sollte grundsätzlich Dinge beachten, die ganz wichtig sind. Erstmal die Jahreszeit. Viele vergessen rechtzeitig die Bettdecken und die Kopfkissen umzurüsten für die hohen Außentemperaturen. Ne? Also müssen dann lieber im Sommer, wenn es nicht unter 22 Grad Celsius wird, in der Nacht eher mit einer Decke schlafen. Nackt nicht. Und man sollte auch, das ist ganz wichtig, dass man auch Feuchtigkeit an die Umgebung auch abgeben kann. Also das kennt man ja vom Sport. Ne? Also mit freiem Oberkörper Fußball zu spielen, da schützt man höllisch. Wenn man aber noch ein Trikot trägt, dann ist das relativ gut. Ja, und es ist zwar durchgenässt, aber ne, gebe ich nochmal hier den Tipp weiter, zu eigener Erfahrung. Aber
Dankeschön. Aber,
nicht zuletzt auch wegen der Sonneneinstrahlung ist das ja auch nicht gesund. Aber man sollte also schon immer ein T-Shirt tragen, das ist auch wichtig für die Thermoregulation. Und wichtig, und das wird sehr häufig auch vergessen, sind Allergiker. Es gibt Schlafstörungen, die mit Allergien und mit der Widerstandserhöhung der oberen Atemwege zusammenhängt. Gerade in den letzten Jahren ist in unserer Fachgesellschaft auch von Pneumologen, also von Lungenfachärzten, nicht nur das Schlafapnoe-Syndrom, also das, wo die oberen Atemwege zusammenfallen, sondern auch Probleme der unteren Atemwege systematisch untersucht worden. Asthmatiker schlafen schlechter oder Patienten mit einer chronisch obstruktiven Atemwegserkrankung. Deshalb können Allergien da auch sehr wichtig sein.
Noch eine Frage zu den Mythen rund ums Schlafen, die uns ein Hörer geschickt hat. Und zwar stimmt die Geschichte, dass man Schlafwandler nicht wecken darf?
Das hängt davon ab, wo sie sich gerade befinden, wenn man sie antrifft. Am Dachfirst dann vielleicht noch lieber. Also es ist schon richtig, man sollte mit einem schlafwandelnden Menschen vorsichtig umgehen. Ja, man sollte ihn nicht abrupt versuchen zu wecken, weil er schwer weckbar ist. Man sollte ihn vielleicht vorsichtig dirigieren, wieder zum Bett zurückführen, wenn es möglich ist, und schon ein bisschen darauf achten. Aber es gibt durchaus Fälle, die so komplex sind. Es gibt ja nicht immer die komplexen Fälle, wie wir sie von Väter der Klamotte kennen, wo du auf dem Dachfirst mit einer weißen Mütze auf dem Kopf, die Hände voraus, bis zum Ende des Hauses gelaufen wurde, des Daches, und man dann drohte abzustürzen, sondern es gibt einfach auch, die meisten Schlafwandlungsformen sind so Automatismen, Bewegungen, oder man steht kurz auf, legt sich wieder hin. Es gibt aber Menschen, die sind gefährdet. Also die beispielsweise komplexe Handlungen machen, die das Fenster öffnen, vielleicht auch schon mal auf die Fensterbank klettern, und dann muss man auch durchaus die Fenster verriegeln, muss die das vielleicht auch verschließen und muss dann auch klären, was die Ursache ist natürlich, ne? Nicht nur symptomatisch, es kann ja eben auch eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, gerade bei erwachsenen Menschen sein, denn Schlafwandeln sollte sich eigentlich dann in der Adoleszenz dann auch irgendwann geben.
Aber mal angenommen, ich wohne alleine, stell das gar nicht fest, ist ein Problem.
Kann ein Problem werden, aber ich meine, kriegt ja keiner mit.
Kann man sich nicht ansprechen.
Ja, das ist. Man kann sich dann nicht selbst schützen
quasi. Ja, Sie werden das sehen, es gibt auch Patienten, die sich dabei verletzen.
Ja.
Und dann muss man schon was machen. Also muss dann klären, wie gefährlich das wirklich ist.
Wir sammeln noch weitere Fragen, blicken aber kurz zu Charlotte Mayhoff, die uns heute den Tag noch ein bisschen zusammenfasst. Und
ja, beziehungsweise also den Nicht-Tag.
Den
also
Nicht-Tag. Das, du hast nicht die Meldung mitgebracht, die es bei uns nicht ins Programm geschafft haben.
Genau.
Und begründest die.
Fasse mich kurz, damit wir noch Zeit haben, über den Schlaf zu sprechen. Und zwar gab es hier eine Meldung, dass die nordkoreanische Staatspresse ausführlich darüber berichtet hat, wie sich der Machthaber Kim Jong-un beim Besuch eines Vergnügungsparks aufgeregt hat. Und zwar hat er da irgendwie also den Parkleiter ausgeschimpft und sich darüber beschwert, dass die Bäume irgendwie nicht ordentlich eingepflanzt worden sind und dass da überall Unkraut wuchert und Putz abblättert.
Schlecht geschlafen.
Ja, das ist, möglicherweise hat er einfach schlecht geschlafen. Vor allen Dingen ist es aber, also ist es eine Geschichte, die irgendwie kurios ist und vielleicht auch irgendwie lustig ist. Und da fragen wir uns dann, ist es gut, also immer in diese Kerbe reinzuhauen? Man kennt ja diese Netzmeme, Kim Jong-un looking at things. Ja, das ist zwar irgendwie immer witzig, wenn man das dann so in der Reihe sieht, aber ich meine, wir haben es zu tun mit einem Regime, das für die Menschen, die dort leben, weniger witzig ist. Und deswegen gehört es also möglicherweise in irgendeinen Internetscherz, aber nicht unbedingt in unsere Nachrichten. Wir haben dann aus der Abteilung Wissen so ein Klassiker, Testosteron mag dabei helfen, Gewicht abzunehmen.
Was gucken Sie mich so an?
Das ist hier der einzige Mediziner im Raum.
Ach so, okay.
Und gut, jetzt gibt's relativ viele Leute in Deutschland, die genaueren Statistiken haben ja möglicherweise auch Sie, aber es sind, glaube ich, auch über 50% tatsächlich schon, die Schwierigkeiten haben irgendwie mit ihrem Körpergewicht. Hm. Und da macht man dann möglicherweise einfach auch falsche Hoffnungen mit irgendeinem Zeug, was dann helfen soll. Vor allen Dingen, weil in der gleichen Meldung dann eben auch ein Experte zitiert wird mit der Aussage, naja, jetzt zu glauben, dass Testosteron so die schnelle Lösung ist, es mit Sicherheit zu einfach. Es wäre auf jeden Fall viel sinnvoller und sicherer, einfach die Nahrungsaufnahme zu reduzieren.
Kann ich unterschreiben.
Klingt logisch.
Und damit ist dann so eine Meldung irgendwie auch
hinfällig.
Hinfällig, richtig. Und ansonsten hatten wir hier noch eine Geschichte, die der Telegraph gemacht hat, die gehört auch wieder so in die Abteilung Kurioses, das nicht besonders witzig ist und in dem Fall auch Boulevard ist. Da hatte ein Wahrsager einer Mutter erzählt, dass sie aus ihren Kindern Sklaven machen soll. Und da wird diese Geschichte also in allen Einzelheiten irgendwie erzählt, was da alles Schreckliches mit diesen Kindern passiert ist. Und das ist kein Wissen, sondern das ist Voyeurismus. Ganz
Dankeschön, einfach. Charlotte. Wir werden jetzt ein kleines Quiz einschieben. Herr Knaack, Sie schauen sehr erstaunt und das ist auch vollkommen richtig, denn...
Entsetzt.
Ich weiß auch schon, wie Sie blicken, wenn wir Ihnen das vorgespielt haben, vielleicht dann noch entsetzter. Es ist so, dass wir in der Redaktionskonferenz eine Rubrik haben, das nennt sich Robic. Das ist ein akustisches Hörrätsel, das wir den Hörer täglich aufgeben. Und der Gast in der Redaktionskonferenz wäre schön, wenn er es erraten würde. Es ist manchmal sehr schwierig. Ich möchte vorab schon mal sagen, dass es manchmal auch so kompliziert ist, dass Sie sich auch nicht die Blöße geben müssen. Also ist es nicht peinlich, wenn Sie es nicht wissen, wollte ich damit sagen.
Danke.
Daniel, was haben wir heute für eine Frage gestellt?
Ja, es ist heute eine Toncollage, unser Aerobic, das wir heute gesendet haben. Und die Spielregeln sind folgende. Sie hören ein Geräusch und anschließend eine Nachricht. Zusammengesetzt und um die Ecke gedacht, ergibt sich ein gesuchter Begriff aus dem Geschäftsleben.
Berlin. Der neue Moderator der ZDF-Show Wetten, das steht fest. Das teilte das ZDF heute offiziell mit. Ein gebürtiger Südtiroler wird die Sendung am 6. Oktober zum ersten Mal moderieren. Der 43-Jährige hatte bei der Suche nach einem geeigneten Gottschalk-Nachfolger immer zum engeren Favoritenkreis gehört. Mit seiner nach ihm benannten Talkshow ist er bereits heute regelmäßig im Zweiten zu sehen.
Ja, hier im Studio, ratlose Gesichter.
Herr Knaack, ja. Welches zusammengesetzte Wort haben wir gesucht?
Na, ich hätte jetzt im Zusammenhang Kuhhandel gedacht, aber darum geht's nicht.
Ja, ist schon nicht schlecht. Kuh und was war das Zweite, was wir gehört haben, war eine?
Glocke, nein.
Kuh ist richtig, das ist der erste Teil und dann kam die Nachricht.
Und da ging es ja um eine Quizshow namens Wetten, dass...
Quiz?
Nein. Nee, es ging um eine Person, die die Sendung moderieren sollte. Oder wird.
Also das wäre was für meine Frau.
Ja, es ist wirklich sehr schwer. Ja. Wir bringen es ab, weil ich hatte es vorab schon gesagt.
Ich möchte aber wissen.
Die richtige Lösung wäre Kulanz.
Oh Gott.
Und
war zu erwarten.
Wir haben sehr viele Einsendungen gekriegt. Und aus all diesen Einlösungen würde ich jetzt bitten, Charlotte einen zu ziehen. Irgendeinen dieser vielen, vielen, vielen Zettel, die hier herumrascheln.
So, bevor wir vorlesen, müssen wir den Gong bedienen, weil sonst kriegen wir böse Zuschriften wieder.
Du musst
es
vorlesen, ich mach den Gong. Gewonnen hat.
Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dirk Buina.
Herzlichen Glückwunsch, Sie bekommen ein D-Radio-Wissen-Überraschungspaket.
Das war der D-Radio-Wissen-Aerobic. Wir kommen wieder.
Moment mal, hätte ich das auch gekriegt?
Sie hätten das natürlich auch gekriegt. Ich hätte mir vorab gesagt, dann wären Sie ein bisschen motivierter gewesen, Fragezeichen.
Hey. Ja, okay.
Wir machen das aber jeden Tag. Sie können immer wieder mitspielen. Okay.
Wir kommen zum Schlafen und wir haben jede Menge Fragen dazu. Und ich habe einen Kollegen, der hat gebeten, dass man zu Schlafapnoe nochmal eine Frage stellt. Wenn man unter Schlafapnoe sagt man Atemstörung beim Schlafen.
Atmungsstörung. Atmungsstörung ist, wenn man Knoblauch isst.
Stimmt, Atmungsstörung. Und er sagt, welche Behandlungsmethode ist da am effektivsten? Wenn man ins Internet schaut, sieht man jede Menge. Es gibt irgendwelche Spangen, es gibt irgendwelche Kiefer, die zusammen, so eine Schiene, die den Kiefer festhalten soll, damit man nicht schnarchen soll und.
Also da ist erstmal ganz wichtig zu klären, warum man überhaupt so eine Erkrankung hat. Es ist vor allem eine neuromuskuläre, eine koordinative Störung der Schlundmuskeln. Die oberen Atemwege sind ein Muskelschlauch. Das muss man sich vorstellen. Das ist der Bereich, der nicht knöchern oder knorpelig offen gehalten ist. Und es gibt viele Ursachen, die dazu führen, dass die oberen Atemwege durch die Abnahme der Muskelspannung im Schlaf sich verengen. Wir haben gerade über Testosteron geredet, in so einem Gewicht. Also 50% der Patienten sind übergewichtig. Das ist eine der häufigsten Ursachen. Es gibt anatomische, knöcherne Faktoren. Es gibt medikamentöse, neurologische und so weiter. Ich sage das nur, wir haben, um ganz seriös zu sein, momentan nicht das, Hilfsmittel, was die Ursache beseitigt. Egal, wer was sagt dazu, es gibt es nicht. Es gibt viele Ansätze, die versuchen, anatomische Engstellen zu beseitigen, den Kiefer nach vorne zu schieben und so weiter. Aber die sind in ihrem Erfolgsvorhersagewert nicht vergleichbar mit einer Therapie, nämlich der Therapie der Druckluftschienung der oberen Atemwege, also der Maske, die auch viele schon kennen, die aber nicht die Ursache behandelt, sondern die Symptome lindert. Das Problem ist also dabei, wir haben eine Therapie, die ist sehr effektiv. Wie eine Brille beseitigt sie nicht die Ursache. Und wir haben auf der anderen Seite eine ganze Reihe von Therapien, die an einigen möglichen Ursachen arbeiten. Wir forschen gerade daran, möglichst viele dieser Ursachen ausfindig zu machen, um die Erfolgsquoten für Alternativen zu dieser Maskentherapie verbessern zu können. Aber wer herzkrank ist, müde ist, der muss vernünftig sein und der sollte dann zunächst erstmal diese sichere Therapie, diese Druckluftschienung der oberen Atemwege nehmen.
Was ja wirklich verrückt ist, dass wir ja ein Drittel unseres Lebens verschlafen, das haben wir ja schon in dieser Sendung erwähnt, aber verrückterweise gibt es erst seit 40 Jahren Schlafforschung.
Mhm,
richtig. Wie kommt das? Also warum hat man sich diesem Phänomen nicht viel früher gewidmet?
Also wenn ich mich an die Zeiten an der Universität zurückerinnere, war das wirklich so, das war wirklich ein junges Forscherteam mit Leuten, die die Möglichkeit hatten, unter einem sehr guten Chef, dem Professor von Wiechert, der das bei uns damals in Marburg hat möglich gemacht, dass der Professor Peter dort forschen konnte, die Möglichkeit geschafft hat, dass dort Leute sich systematisch beschäftigen und sich dafür interessieren und dass sie auch die Möglichkeit hatten, mit Patienten und mit Menschen diese Sachen systematisch zu untersuchen. Daran lag das. Vorher gab es gar nicht diese Möglichkeit und es ist nicht ernst genommen worden. Schnarcher waren eben Schnarcher, die hat niemand. Ja, Schnarchen tun wir alle. Das sind so die Dinge. Genau wie man jetzt sagt, Schlafstörung, das haben wir alle, stell dich nicht so an. Das ist das Fatale an der ganzen Situation. Deshalb ist es auch relativ spät dazu gekommen. Und was ich vorhin schon gesagt habe, im ersten Teil der Sendung, dass wir auch die Messmethoden noch nicht hatten, Menschen nicht nur einmal, zweimal, sondern systematisch und viele Menschen auch vergleichbar zu messen.
Gibt es deswegen jetzt auch einfach nur, weil man die Mittel dazu hat, immer mehr Schlaflabore? Das hatten Sie ja eingangs gesagt, dass die Zahl der Schlaflabore zunimmt. Liegt es einfach daran, dass es mehr Mittel dafür gibt oder liegt es an vermehrten Schlafstörungen?
Also es ist so, ich glaube, dass sicherlich ein bestimmter Teil der Schlafstörung zugenommen hat. Aber ich glaube, dass man sie jetzt erkennt und dass man jetzt Zusammenhänge zwischen Symptomen und Erkrankungen jetzt herstellen kann. Das ist das Entscheidende. Es gibt jetzt viele Schlaflabore, weil man weiß, wie man untersuchen kann, wie man standardisiert untersuchen kann und auch mit vielleicht auch in vielen Bereichen mit vergleichsweise einfacheren Mitteln Menschen raussuchen kann, die wirklich betroffen sind.
Wie kommt man denn, also noch einmal die Frage, wie kommt man denn zu Ihnen als Patient? Also wenn ich melde mich bei Ihnen oder will ich überweisen von einem anderen Arzt oder sprechen Sie mich auf der Straße an, weil ich so müde aussehe oder?
Nee, da müsste ich jeden ansprechen, was auf der Straße momentan. Nein, das ist einfach so. Es gibt die Möglichkeit, dass man überwiesen wird von einem behandelten Arzt, zum Beispiel einem Allgemeinmediziner, einem Neurologen, der den Verdacht hegt. Dann werden meistens durch den Kollegen selbst oder durch dazwischen geschaltete Fachärzte Screening-Untersuchungen, orientierende Untersuchungen durchgeführt. Und im Schlaflabor geht man dann der Sache auf den Grund und entscheidet, ob eine Therapie notwendig ist oder nicht. Zum Beispiel bei der Schlafapnoe ist das insbesondere der Fall. Da macht man das. Und da werden Fragestellungen, welche Form der Atmungsstörung es sich handelt, geklärt. Bei uns können, es ist eben eine Sache auch des Versicherungssystems, wir haben zum augenblicklichen Zeitpunkt ein rein privatärztliches Schlaflabor. Wir sind aber dabei, den Klinikstatus zu erlangen und dann eben auch im gesetzlichen Bereich einen Teil der Patienten messen zu können. Man braucht einen Kassensitz und den haben wir noch nicht.
Eine Sache muss mir am Ende noch klären, Schlaftipps. Für jemanden, der jetzt länger Zeit nicht gut geschlafen hat, weil vielleicht zum einen Vollmond war, was für Tipps gibt es, um abends gut einzuschlafen?
Also erstmal Regelmäßigkeit, den Rhythmus beibehalten. Wenn ich 2-3 Nächte schlecht geschlafen habe, nicht am nächsten Tag früher abends ins Bett legen, sondern versuchen, den Rhythmus beizubehalten. Der Körper holt sich den Schlaf. Wenn der Schlafdruck sich aufbaut, schläft man, dann kommt man schneller in den Rhythmus wieder rein. Auf alle Faktoren achten, die den Schlaf stören können. Gifte, Nikotin, Koffein und auch Alkohol. Viele sagen, sie trinken 2-3 Flaschen Bier und können dann besser schlafen. Das ist nur das Einschlafen, die schlafanstößende Wirkung. Das ist zum Beispiel wichtig.
Das war die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bedanke mich sehr bei Dr. Lenard Knaack, dass sie heute hier Gast war. Ich verneige mich aber auch vor Alexander Stojanov, der die Technik bravourös gemeistert hat. Ich danke Charlotte Mayhoff. aus der Nachrichtenredaktion Daniel Stender. Und das Besondere an dieser Sendung ist immer, dass der Gast das letzte Wort hat. Und Sie können gleich Ihren letzten Musiktitel auch anmoderieren.
Ja, also letztes Wort. Ich bin eigentlich recht froh, dass immer häufiger jetzt dieses Thema Schlaf aktualisiert wird, weil es sehr aktuell ist. Und aus meiner Zeit aus Dortmund noch ein sehr schönes Konzert. Die richtige Band am falschen Ort, nämlich in Westfalenhallen, war schreckliche Akustik, aber die Band war klasse. Interpol, Rest My Chemistry.